Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie ein, Michael Köhler. Willkommen. Der Maler Jan Vermeer, einer der ganz großen Niederländer des goldenen Zeitalters, er wurde in Dresden bei Restaurierung vom historischen Firnis befreit. Heraus kam ein anderes Bild und ein anderer, ein neuer Vermeer, abgekratzt, historisch aufgefrischt, sozusagen das Rubbellos des niederländischen Barock als Hauptgewinn. Mehr dazu an zweiter Stelle in dieser Ausgabe von Kultur heute. Mit den Kurzfilmtagen Oberhausen wollen wir beginnen und mit ihnen beginnt in Deutschland bekanntlich ein neues Kino, ein Abschied vom Pantoffelkino, eine Hinwendung zum Autorenkino. Das gipfelte in der Formel, die Alexander Kluge, Edgar Reitz und mit ihnen der Gründer, der bekannte Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann, 1954 als kulturpolitische und bildungspolitische Parole ausgaben: Opas Kino ist tot. Das ist inzwischen auch lange her. Die Kurzfilmtage Oberhausen zeigten bis gestern über 600 Filme aus 60 Ländern in rund 150 Programmen. Bei mir ist Daniel Kotenschulte. Er hat das Ganze beobachtet, Herr Kotenschulte. Bei Adorno heißt es, Pferde sind die Hinterbliebenen der Helden. Trailer, und darum ging es in Oberhausen beim Kurzfilmfest, Trailer sind die Hinterbliebenen verschollener Filme, könnte man das sagen?
Das stimmt. Es gibt einen deutschen Filmklassiker, Die Abenteuer des 10-Mark-Scheins von 1928, glaube ich, ein Film der neuen Sachlichkeit. Und da gibt es nur noch einen kurzen Schnipsel, wo man so diesen 10-Mark-Schein beim sich bewegen ein kleines bisschen bewundern kann. Der Film wurde von dem Geld schon erzählt ursprünglich, aber den Film haben wir nicht, nur noch den Trailer. Und insofern war es schön, in Oberhausen alte Trailer zu sehen, zwar von Filmklassikern, aber doch aus einer völlig anderen Zeit und auf Celluloid und zum Teil in Formaten, die es nicht mehr gibt. Smell-O-Vision, das Geruchskino, Technirama, so etwas.
Was ist ein Trailer?
Ein Trailer hieß früher Vorschau, Kinovorschau. Man blickt in die Zukunft sozusagen, obwohl Filme ja eigentlich immer schon gemacht sind. Aber für das Publikum ist natürlich ein Trailer der erste Anreiz. Was ich nicht wusste und gelernt habe, ist, dass Trailer auch gemacht werden, um Leute abzuschrecken, die falschen Filme zu sehen. Denn für Hollywood ist es viel schlimmer, wenn jemand einen Film schlecht findet und das weitererzählt, als dass ein paar Leute mehr in einen guten Film gehen.
Das Interessante ist, am Trailer ist zeitlich begrenzt, wenige Minuten lang. Er ist eine Vorschau und Sie haben mal sehr schön etwas sonntäglich gesagt, der Trailer ist auch eine Art Versprechen.
Ja, ist ein Versprechen und ein bisschen wie das Non Finito in der Malerei, finde ich, ist eine ewige Skizze, weil man muss den fertigen Film ja gar nicht kennen. Was man sich vorstellt, ist dann in der Zwischenzeit der Film. Und deswegen mag Godard Trailer lieber als ganze Filme und macht inzwischen selber Filme, die wie Trailer sind, die aus Schnipseln bestehen, aus winzigen kleinen Mosaiksteinen, aus denen dann vielleicht ein Kaleidoskop in der Vorstellung.
Bis hierhin hat man schon gemerkt, es lohnt sich darüber zu sprechen. Es ist quasi ein eigenes Genre vor dem eigenen anderen großen Genre. Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht, mich hat es überrascht, und zwar von keinem geringeren als Alfred Hitchcock. Und der hat seinen Trailer selber besprochen, nämlich zu dem berühmten Film Psycho.
Dies ist ein kleines, ruhiges Autohotel, abseits der belebten Autobahnen. Und wie Sie sehen, erscheint es völlig harmlos. Aber es hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Als Tatort eines Verbrechens. Zu diesem Autohotel gehört als Nebengebäude.
Ja, beeindruckend in vielerlei Hinsicht. Man hört die Musik des berühmten Komponisten Bernard Herrmann, ohne den das nicht ginge. Hitchcock spricht selber in ausgezeichnetem Deutsch. Was tut der da? Was macht er da?
Er geht durch die Kulissen, dieses Motel, wo dann diese schrecklichen Morde geschehen. Und er zeigt das, als wäre es eine Ausstellung. Ein faszinierender Trailer, einer der schönsten, die es gibt.
1924, 25 müssen wir schnell dazu sagen, hat er in Berlin fantastisch Deutsch zu sprechen gelernt schon. Was ist in Oberhausen Besonderes gezeigt worden? Und vor allem, wir müssen über einen Musikfilm sprechen.
Ja, es gibt einen Film aus dem Kongo, Zombies heißt der, von einem Regisseur namens Baloji, der eigentlich Musiker ist und die Kunst des Musikvideos in eine Filmform überführt. Das ist eine Viertelstunde. Jedes Bild ist komponiert wie ein Foto von David LaChapelle, also so surreal und trotzdem völlig persönlich. Und es ist eigentlich ein Film, der so die Vorstellung von dem, was uns das Digitale, die Präsenz des Digitalen im Handy zum Beispiel, diese vielen Bilder und schnellen Mitteilungen in der Vorstellung vielleicht mit uns anstellt. Und so geht es halt von Bild zu Bild zu bunten Müllkippen und Disco-Floors und der Wahlkampfparade des Diktators in einer poetischen Freiheit, wie man sie selten sieht.
Ein Film aus Kinshasa, der einen Preis gewonnen hat, nicht wahr?
Der hat den zweiten Preis gewonnen, also den sogenannten ersten Preis, der aber eigentlich der zweitbeste ist. Der beste ist der große Preis. Aber in dieser Schönheit war das auch eigentlich ein Beispiel dafür, wie man ein Musikvideo in diesem Trailer-Stil von früher machen kann. Also wie ein Film eigentlich immer nur durch seine eigenen Andeutungen sich weiter erzählt.
Ich höre dabei raus, dass Oberhausen die Kurzfilmtage unter dem Schwerpunktthema des Trailers sie durchaus überzeugt hat, weil damit etwas entdeckt wurde, von dem man eigentlich immer dachte, das dient eigentlich nur der Reklame und der Ankündigung.
Es ist vor allen Dingen interessant, weil Oberhausen ja nie über lange Filme was erzählt. Und die waren jetzt plötzlich alle präsent. Also die Spielfilme, die nie in Oberhausen zu sehen waren, waren präsent. Und das Medium selber, dieses alte Zelluloid, was ja nicht stirbt. Im Gegenteil. Es gibt gerade eine Revival-Welle, dass eben nicht nur die Filmarchive das Material wieder für die Sicherheit, die Sicherung der alten Filme benutzen, sondern dass auch junge Filmstudenten wieder auf 35 mm Zelluloid-Film arbeiten.
Daniel Kuttenschulte hat die Kurzfilmtage in Oberhausen besucht, die gestern zu Ende gegangen sind, und über 600 Filme aus 60 Ländern wurden da in 150 Programmen gezeigt, und wir haben über das Genre des Trailers, eine kleine, aber wichtige Form, gesprochen. Gemälde, und damit kommen wir zur Kunst, zur Malerei als nächstem Thema. Gemälde sind häufig so etwas wie moderne Palimpseste aus überschriebenen, übermalten historischen Schichten. So auch bei einem Werk des niederländischen Malers Johannes Vermeer. Das Werk Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster. Das wird derzeit in Dresden von einer Übermalung befreit. Das ist erstmal noch nichts Ungewöhnliches. Aber jetzt kommt's. Stefan Koja, Direktor der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Sie haben die Leitung des Forschungs- und Restaurierungsprojekts in Dresden. Klären Sie uns auf, was haben Sie da bei Vermeer entdeckt?
Wir haben anlässlich der Restaurierung des Brieflesenden Mädchens von Jan Vermeer zunächst das Ziel gehabt, das Bild zu reinigen und die Farbigkeit wieder zu gewinnen. Bei der Gelegenheit haben wir uns aber auch den diversen Übermalungen und Änderungen im Bild gewidmet, denn Vermeer hat seine Bilder immer wieder umgearbeitet, bis er zur endgültigen Version kam, und sind in diesem Zusammenhang draufgekommen, dass im Hintergrund des Bildes hinter dem Mädchen an der Wand ein dunkel gerahmtes Gemälde eines Cupido zu finden war, dass man später übermalt hat und diese Übermalung nicht von Vermeer gestammt hat. Und das war insofern eine Sensation, als man bisher immer davon ausgegangen ist, dass diese Übermalung auch Vermeer vorgenommen hat.
Hinter einem Vorhang ist als Wandbemalung ein nackter Cupido zu sehen. Wir sprechen über ein Hauptwerk Ihrer Sammlung. Ein Liebesgott schaut der Briefschreiberin über die Schulter. Die Aussage des Bildes verändert sich. Ein antikes Amorsymbol wird ausgelöscht zugunsten einer moralisch integren Niederländerin. Was passiert da? Eine antiken Auslöschung?
Nein, wir gehen eher davon aus, dass man das Bild im 18. Jahrhundert zu einem Rembrandt machen wollte. Vermeer war ja kein Begriff, der Maler war nicht bekannt und wurde erst im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt erst wiederentdeckt. Aber Rembrandt war ein großer Name, und dieses Bild wurde zusammen mit mehr als 30 anderen Bildern aus einer französischen Sammlung für Dresden angekauft, und als Draufgabe wurde dieser kleine Rembrandt, damals vermeintliche Rembrandt, mitgeschenkt.
Nach welchen Kriterien haben Sie sich denn zu diesem ja immerhin doch beträchtlichen und massiven Eingriff entschieden?
Also zunächst mussten wir mal zweifelsfrei feststellen können, dass es keine Übermalung aus der Hand Vermeers ist. Also haben wir alle modernen Analyseverfahren von traditionellem Röntgen über Röntgenfluoreszenzanalyse, Infrarot, ultraviolettes Licht etc., Pigmentanalysen zur Anwendung gebracht und konnten feststellen, dass dieser übermalte Teil im Hintergrund, der sich eben im Großen und Ganzen wirklich nur auf dieses Gemälde an der Wand, auf diese Darstellung eines Bildes an der Wand bezieht, dass das ein dichteres Pigment aufweist, also mit gröberen Ingredienzien, also eine andere Struktur hat als der Rest. Und um ganz sicher zu gehen, haben wir winzige, nur 1 mm große Farbproben genommen und haben die in einem Labor in Querschliffen untersuchen lassen und feststellen können, auf der originalen Malschicht von Vermeer ist eine Firnisschicht angebracht worden. Darüber haben wir Schmutz gefunden. Das heißt, das war jahrzehntelang der Endzustand des Bildes, und das war sozusagen der Umgebung in einer Wohnung ausgesetzt oder in einem Haus. Und darauf, auf diese Schmutzschicht, hat man später wieder eine Bindemittelschicht und dann die zweite Malschicht aufgebracht. Und als wir das wussten, war klar, diese Übermalung ist Jahrzehnte später. Die Übermalung hat sich auch farblich an einen vergilbten und verschmutzten Firnis des Gesamtbildes angepasst. Und als wir jetzt das Bild gereinigt haben, war sozusagen alles rundherum viel heller. Nur diese Übermalung ist auf einmal als großer, gelblich-brauner, rechteckiger Fleck in der Mitte des Bildes gestanden.
Ich entnehme Ihren Worten, historisch korrekt für Sie und den Eingriff legitimierend ist der Wunsch, den Originalzustand von, sagen wir, 1657, 59 wiederherzustellen.
Ja, das ist in Dresden immer die Intention der Restaurierungswerkstatt gewesen, ist aber auch in den meisten Museen der Welt, ist das Ziel, diesem Ursprungszustand möglichst nahe zu kommen und die ursprüngliche Intention wieder hervorzubringen. Und auch wenn man sich jetzt natürlich über viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrhunderte, gewöhnt hatte, diese Erscheinung des brieflesenden Mädchens mit der kahlen Wand dahinter, so ist die Freilegung jetzt doch eine echte Bereicherung. So wie man alte Musik, vor 30 Jahren hat man geglaubt, man hört Bach, so wie es gemeint war. Und dann kamen Nikolaus Anoncourt und andere und haben sich die Originalpartituren herausgesucht und Originalinstrumente zur Anwendung gebracht. Und heute hören wir doch alte Musik wie Bach oder Telemann Händel vollkommen anders als damals.
Jetzt sehen wir Vermeer mit Vermeers Augen.
Genau, das ist zumindest die Intention. Es ist ein ganz neuer Blick und hoffentlich ein zutreffender als früher.
Ein Jan Vermeer mit barockantikem, ja, durchaus sogar mit humorigen Anspielungen auf Liebeswirrnisse meint und sagt Stefan Koja. Er ist der Direktor der Dresdner Gemäldegalerie, alte Meister- und Skulpturensammlung bis 1800 und hat die Leitung des Forschungs- und Restaurierungsprojekts bei diesem Werk Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster von 1657-59. Bis Oktober 1949, und damit kommen wir zum nächsten Thema, bis zur Gründung der DDR hieß das Staatsgebiet SBZ, sowjetische Besatzungszone, Sowjetzone oder Ostzone. Es war eine der vier Besatzungszonen, die von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs aufgeteilt wurden. Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung am Deutschen Zentrum Kulturgutverlust in Magdeburg, an dem laut Beschluss des Stiftungsrats die Konzeption, die Organisation der Grundlagenforschung zu Kulturgutentziehungen in eben dieser SBZ, später DDR, angesiedelt wurden, das ist Uwe Hartmann. Heute wurde der aktuelle Forschungsstand der Pilotprojekte Kulturgutentziehungen in SBZ und DDR vorgestellt. Und zu den Aufgaben dieses Zentrums Kulturgutverluste zählt eben die Aufklärung des Entzugs von Kunstwerken und anderen Kulturgütern in der SBZ. Seit 2017 arbeitet das Zentrum. Uwe Hartmann, das ist ein altes, aber zugleich ganz neues Thema.
Dieses Thema war ein Thema der Wende, auch ein Thema der Entrüstung der Bürger damals, insbesondere was den Verdacht oder den tatsächlichen Ausverkauf von Kunst und Kultur gegen die Wiesen anging. Aber die Strukturen, die Akteure und vor allen Dingen die Dimensionen dieser Entziehung und Verlagerung sind doch weitestgehend bis heute ungeklärt. Und wir haben in zwei Punkten vor allen Dingen auch gemerkt, dass für weitergehende Forschung an den Museen zwei Grundlagen geschaffen werden müssen. Und das konnten wir in Kooperation mit dem Beauftragten für die Unterlagen des ehemaligen Stasi, der Staatssicherheit der DDR, der BSTU tun und vor allem auch mit dem Bundesarchiv. Also der eine Punkt ist eben der, dass natürlich in vielen Fällen, da wo die Staatssicherheit bestimmte Interessen hatte, Leute zu schädigen, Leute zu erpressen, da auch, wenn diese Leute Kunstsammler waren, dies eine Rolle spielte. Das heißt, wenn hier Vorgänge tatsächlich stattgefunden haben, kann man sie heute nur rekonstruieren mit Hilfe der Unterlagen in der Behörde, in der Stasi-Unterlagenbehörde. Und der andere Punkt, das ist eben die berühmt-berüchtigte Kunst- und Antiquitäten GmbH in dem Imperium von Herrn Schalk-Golodkowski, also Kunst gegen die Wiesen zu verkaufen. Und hier sind die Unterlagen vom Bundesarchiv schon erschlossen worden und sind nun der Forschung zugänglich. Also das waren wichtige Elemente, Basis, Bausteine praktisch, die in den vergangenen Jahren gelegt wurden.
Was fällt alles unter diesen Begriff der Kulturgutentziehung? Denn wir müssen uns klar machen, es geht nicht nur um NS-Raubkunst und nicht nur um Beutekunst, sondern um 71 Jahre nach Gründung von BRD und DDR, um Kulturgutentziehung auch im ehemaligen sowjetischen Besatzungszone.
Das sind im Prinzip 6 Punkte. Das ist historisch der erste im Zusammenhang mit der Bodenreform, natürlich durchgeführt unter der sowjetischen Militäradministration, aber unter natürlich tatkräftiger Unterstützung der Politiker in der sowjetischen Besatzungszone, Landräte und so weiter und so fort. Hier also ist das, was die enteigneten sogenannten Großgrundbesitzer und Junker zurücklassen mussten durch die Enteignung, oder viele sind dann ja gleich in die Westzone geflüchtet, ist zwar gesichert worden als Kulturgut, weil man die Schlösser und Herrenhäuser auch sehr schnell anderen Zwecken zuführen wollte. Und da hatte man natürlich damals schon gesehen, dass gut erhaltene Burgen, Schlösser, Herrenhäuser zunächst eine gute Aufbewahrungsgelegenheit bieten. Aber wie gesagt, man brauchte diese Häuser nachher für Schulungen, für Unterbringung von Flüchtlingen aus dem Osten, Vertriebenen. Also blieben eigentlich überall nur die Museen als Aufbewahrungsort. Und das ist eine Situation, die im Großen und Ganzen bis heute eben anhält, dass die Stücke in den Museen in den neuen Ländern sich befinden, ohne dass die Provenienz geklärt ist. Der zweite große Komplex ist das, was man unter sogenannter Republikflucht damals offiziell als Straftatbestand verstand, heute natürlich eben als Teil des Unrechtsregimes in der DDR. Und auch da, wenn es Kunst- und Kulturgut betraf, ist da sehr, sehr viel dann von den Räten der Städte und Kreise an die Museen überwiesen worden. Dann gab es natürlich auch in der DDR in guter deutscher Tradition den Kulturgutschutz. Das heißt, das, was man national wertvoll im weitesten Sinne einordnete, durfte nicht außer Landes gebracht werden. Das betrifft im Prinzip viele Personen, die damals auf legale Art und Weise mit einem Ausreiseantrag, Familienzusammenführung sind die Stichworte, die DDR verlassen durften. Aber nur, wenn Gutachter eben festgelegt hatten, ob es sich dort um Kulturgut handelt, das nicht diesen Kriterien entspricht. Und auch hier bei den Objekten, die zurückgeblieben sind, fuhren diese Objekte sehr oft eine Überweisung an Museen. Und dann, hatte ich schon erwähnt, gab es die Kunst- und Antiquitäten GmbH, die einerseits überwiegend natürlich aus dem Privatbesitz von DDR-Bürgern aufkaufte. Da muss man dann aber auch wieder im Einzelfall schauen, waren es Bürger, die einen Ausreiseantrag schon gestellt hatten, wussten oder ahnten, dass sie die Objekte nicht mitnehmen konnten, sodass da auch ein gewisser Zwang eine Rolle spielte. Und schließlich Übergaben durch staatliche Institutionen an Museen, wo wir jetzt in weitergehender Provenienzforschung klären müssen, unter welchen Bedingungen, unter welchen Auflagen haben denn irgendwelche staatliche Institutionen, in der Regel eben auch, wenn sie Objekte, wenn sie Häuser übernommen haben, die vorher im Privatbesitz sind und die Ausstattung dort hatten, dann Objekte an die Museen überwiesen. Das sind also diese Hauptfallgruppen, die spezifisch wirklich für die Museums- und Sammlungsgeschichte in den neuen Ländern eine Rolle spielen.
Sagt Uwe Hartmann, er ist Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste zum Thema Kulturgutentziehung in der SBZ DDR, einem Forschungsprojekt. Und nachzulesen ist das in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Provenienz und Forschung mit dem Themenschwerpunkt Kulturgutentziehung. Bei mir für die Kulturmeldungen ist Anna Kohn, und sie beginnt damit, dass der Musikverleger Friedrich Hensler im Alter von 92 Jahren gestorben ist.
Den 100. Geburtstag des Hensler Verlages im April hatte Friedrich Hensler noch miterlebt, konnte aber schon nicht mehr an der Festveranstaltung teilnehmen. 1958 hatte er die Leitung des Verlages von seinem Vater übernommen. Bekannt wurde der Hensler Verlag vor allem durch die Einspielung des kompletten Werks von Johann Sebastian Bach und mit Liederbuchserien wie Jesu Name nie verklinget. Vor fast 20 Jahren musste Friedrich Hensler allerdings Insolvenz anmelden. Der Hensler Verlag wurde daraufhin von der Stiftung Christliche Medien übernommen. Die afroamerikanische Choreografin, Tänzerin und Comedian Norma Miller, die auch als Queen des Swings bezeichnet wurde, ist gestorben. Geboren wurde Miller 1919 in Harlem in New York, wo sie schon als Teenager zu den besten Swingbands des Landes tanzte. Dort entwickelte sie den Paartanz Lindy Hop entscheidend mit. Als Mitglied einer Tanzgruppe zeigte sie Lindy Hop 1935 in London, Paris und Zürich und tanzte 1937 in dem Film A Day at the Races von den Marx Brothers. Außerdem wirkte Miller in einigen Musikclips mit, etwa für Duke Ellington, und führte auch ihre eigene Tanztruppe. Über Lindy und Swing sagte sie:
"We created something that America needed. We gave her her only original dance. All dances up until that time was brought to America. We created something that was born in the USA. And that was Lindy and Jazz.
Also Miller bezeichnet Lindy hier als ersten eigenen Tanz der USA. Seit dem Lindy Hop Revival in den 1980er Jahren war Miller weltweit als Botschafterin des Tanzes unterwegs. 1991 unterrichtete sie Spike Lee und Denzel Washington für den Film Malcolm X. Miller ist schon am Sonntag im Alter von 99 Jahren in Fort Myers in Florida gestorben. Das wurde aber erst jetzt bekannt. Nächste Woche beginnen ja die Filmfestspiele von Cannes und die allgemeine Aufmerksamkeit für Filmthemen nutzen auch die neuen Leiter der Berlinale, um sich zu Wort zu melden. Mit der Nachricht, dass es auf der Berlinale in Zukunft mehr Preise geben soll. Neben den Filmen im Wettbewerb und den besten Kurzfilmen sollen dann auch ästhetisch und formal ungewöhnliche Werke ausgezeichnet werden. Laut den neuen Leitern Carlo Chatrien und Mariette Riesenbeek soll dafür die Reihe Encounters geschaffen werden. Die beiden lösen ja den bisherigen Direktor Dieter Koslig ab. Eines seiner Projekte, das kulinarische Kino mit prominenten Köchen, soll es dann nicht mehr geben. Der St. Gallner Klosterplan ist demnächst im Original in der Stiftsbibliothek im schweizerischen St. Gallen zu sehen. Allerdings sollte man die Brille schon vorher putzen, denn das Pergament wird immer nur 20 Sekunden gezeigt. Dann schließt sich der Deckel der Ausstellungsvitrine wieder für 15 Minuten. Bisher durften nur Experten den um 820 entstandenen mittelalterlichen Klosterplan sehen, aus konservatorischen Gründen. Die Leiterin der Bibliothek sagte aber, dass der neue Ausstellungsmodus dem Pergament nicht schade. Neue Berechnungen hätten gezeigt, dass man die 20-Sekunden-Show die nächsten 200 Jahre fortführen könne. Der St. Gallner Klosterplan wurde, soweit das bekannt ist, nie direkt als Vorlage für den Bau eines Klosters verwendet. Er gilt als Idealplan eines Klosters mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden.
Diese Ausgabe von Kultur heute geht langsam zu Ende. Ich weise Sie noch auf die nachfolgende Sendung hin. Es gibt erst die Nachrichten ausführlich, dann wie gewohnt um 10 nach 6 die Informationen am Abend. Ein Thema dort wird sein die Wahlwiederholung in Istanbul. Auch bei uns werden Sie in den nächsten Tagen täglich Kultur heute hören. Morgen unter anderem ein Thema Neues zum Führerbaudiebstahl. Ein Symposium in München. Für diese Ausgabe von Kultur heute verabschiedet sich Michael Köhler. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.